Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2019, Folge 40. Wenn Hass eskaliert, von Walter Willenweber und anderen, aus Stern Nummer 43 vom 17.10.2019. Gelesen von Peter Treuner. Im Netz wächst eine neue Generation von Rechtsterroristen heran. Alles, was sie in ihrer mörderischen Menschenverachtung bestärkt, finden sie in der digitalen Welt. Verschwörungstheorien, Gesinnungsgenossen, Waffenbaupläne. Originalton Dr. Angela Merkel. Es ist in der Tat so, dass nach den Berichten des Bundeskriminalamtes in diesem Jahr überdurchschnittlich viele fremdenfeindliche und ausländerfeindliche Straftaten registriert wurden. Weiter erklärt sie, wir wissen, dass es schon Anfang der 80er Jahre und danach immer häufiger im Umfeld von Fußballveranstaltungen Anzeichen für Gewalt gab. Wir wissen, dass es Ausländerfeindlichkeit gab und rassistische Äußerungen. Dies ist kein Zitat der Bundeskanzlerin Angela Merkel, sondern der Jugendministerin Merkel aus dem Jahre 1991, kurz nach den rassistischen Ausschreitungen von Hoyerswerda. Gewalt gegen Migranten und gegen Juden begleitet sie durch ihre gesamte politische Karriere. Mörderischer Rechtsextremismus ist kein neues Phänomen. Er ist eine Konstante der deutschen Gesellschaft und der deutschen Politik. Seit der Wiedervereinigung haben Rechtsterroristen in Deutschland 196 Menschen erschlagen, erschossen oder verbrannt. Rein rechnerisch alle 8 Wochen einen. Jana L. und Kevin S. sind die Opfer 197 und 198. Hingerichtet vergangene Woche in Halle von einem frustrierten Versager, dessen Namen der Stern nicht nennen und dessen Gesicht er nicht zeigen wird. Bundeskanzler Helmut Kohl versprach, unser Rechtsstaat kann und wird Gewalt nicht hinnehmen. Bundeskanzler Gerhard Schröder versprach einen Aufstand der Anständigen. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel versprach nach der Aufdeckung der Mordserie des NSU, alles in den Möglichkeiten unseres Rechtsstaates Stehende zu tun, damit sich so etwas nie wiederholen kann. Alle Versprechen wurden gebrochen. In den 1990er Jahren hat die Politik den Rechtsextremismus als eine Angelegenheit für Sozialarbeiter abgetan. Zuständig war die Jugendministerin Merkel. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA kannten die Sicherheitsorgane nur noch einen Feind, den islamistischen Terror. In diesem Sommer bekannte schließlich der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Stefan Kramer, ich habe das Gefühl, dass wir in den letzten Jahren die neue Rechte und ihren Einfluss auf das Zusammenschweißen verschiedener rechtsextremistischer Gruppierungen ein bisschen verschlafen haben. Auch die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht gibt inzwischen offen zu, dass wir vieles nicht in dieser Dramatik, in dieser Bedeutung wahrgenommen haben. Die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im Juni und der Anschlag auf die Synagoge von Halle haben die für Sicherheit Verantwortlichen aufgeschreckt. Langsam setzt sich bei Verfassungsschützern, Kriminalbeamten und Agenten des BND die Erkenntnis durch, wir haben die Bedrohung von rechts dramatisch unterschätzt. Nun ist es Bundesinnenminister Horst Seehofer, der verspricht zu handeln. Bis zu 740 zusätzliche Stellen will er bei Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz schaffen, damit wir den Rechtsterrorismus genauso bekämpfen können wie den islamistischen Terrorismus. Der Mörder von Halle ist ein Enkel jener besoffenen Neonazis, die 1990 in Eberswalde den Angolaner Amadeo Antonio erschlugen, die Nummer 1 auf der Liste. Ihre Menschenverachtung hat der Enkel geerbt, doch die Methoden haben sich grundlegend verändert. Der Anschlag auf die Synagoge offenbart eine neue, bedrohliche Qualität. Das Internet bietet Extremisten bislang ungekannte Möglichkeiten. Soziale Medien wie Facebook und YouTube, Spielerplattformen wie Twitch und Foren wie 4chan oder 8chan stellen die Infrastruktur für Hassmaschinen, für perfekte Werkzeuge des Terrors. Radikalisierungsinstrumente des 21. Jahrhunderts, nennt sie die Soziologin Zeynep Tufekci von der Universität von North Carolina. Ohne diese Instrumente wäre die Tat von Halle nicht denkbar. Allein auf 4chan tummeln sich etwa 27 Millionen Nutzer im Monat, darunter jede Menge Netznazis, die meisten als Anons, also anonym. Sie kommunizieren mit Symbolen, mit Bildern, in ihrer ganz eigenen Sprache, die nur Eingeweihte vollständig verstehen. In dieser Sprache sind Juden verachtungswürdige Kalks oder Ratten, Frauen Bitches oder Sluts, also Schlampen. In den sozialen Medien ist die Sprache inzwischen so außer Kontrolle, dass gar nicht mehr so einfach zu unterscheiden ist, wer es denn nun ernst meint und wer nicht, sagt Peter Neumann, Terrorexperte am King's College in London. Auf der rechtsextremen Internetseite Daily Stormer, täglicher Stürmer, wird dazu offen erklärt, die Nicht-Indoktrinierten sollten nicht sagen können, ob wir Witze machen oder nicht. In den digitalen Phantomgesellschaften werden Gewaltfantasien entwickelt, ausgetauscht, weitergesponnen, bis sie den Mithassern in der Blase schließlich selbstverständlich sind. Anfänger können die Beschimpfungen, die grausamen und ekelerregenden Videos, den ununterbrochenen Strom von giftigem Hass nicht gleich ertragen. Das muss man üben, die Dosis langsam steigern. So sind die düsteren Keller der Hassforen Trainingszentren. Hier wird nicht Fett abtrainiert, sondern Empathie. Hi, my name is Annan and I believe the Holocaust never happened. So stellt sich der Mörder von Halle zu Beginn seines Tatvideos vor. Es ist ein Signal für seine Kumpel in den Foren, das weltweit verstanden wird, dass Allahu Akbar der globalen Bewegung der Antisemiten und Rassisten. Sein Publikum ist eben nicht in Sachsen-Anhalt oder Thüringen, sondern in diesen virtuellen Netzwerken, sagt Terrorexperte Neumann. Die Ästhetik des Tatvideos erinnert an ein Ballerspiel im Computer. Beim Morden ist der Lauf seines selbstgebastelten Gewehrs im Bild zu sehen. Fehlt nur, dass der Spielstand eingeblendet wird, die Zahl der Getöteten. Gamifizierung des Terrors nennen Experten das. Das Spiel stellt nicht die Wirklichkeit nach, sondern die Wirklichkeit das Spiel. Dass aus den Spielen mitunter tödlicher Ernst wird, ist inzwischen auch Innenminister Seehofer klar geworden. Das Problem ist sehr hoch. Viele von den Tätern oder den potenziellen Tätern kommen aus der Gamerszene. Sie nutzen den Spielplatz als Versteck. Die Lobby der mächtigen Gaming-Industrie hat durchgesetzt, dass auf ihren Plattformen die Online-Durchsuchungsgesetze nicht gelten. Hier dürfen unsere Sicherheitsbehörden gar nicht ermitteln, kritisiert der Extremismusforscher Florian Hartleb, der ein Buch über rechtsterroristische Einzeltäter geschrieben hat. Auf den Spielplattformen gehört zu dem Gemenge aus gemeinsamen Spielen auch die Inspiration für politische Gewalt und eine politische Ideologie, die sich aus Antisemitismus sowie Hass auf Frauen und Flüchtlinge speist. Doch der Mörder von Halle orientiert sich nicht nur an Ballerspielen. Die Kleidung, die Kamera auf dem Helm, der gesamte Ablauf der Tat ist eine Kopie des Terroranschlags von Christchurch in Neuseeland, wo ein 28-Jähriger im März in zwei Moscheen 51 Menschen erschossen hat. Die hohe Zahl der Toten, der High Score, katapultierte ihn auf Platz 4 der ewigen besten Liste in den Foren. Platz 1 belegt der Massenmörder aus Norwegen, der 2011 77 Menschen umbrachte. Beide haben den Status von Saints. In diese Liga will der Täter von Halle aufsteigen. Zum Glück verhindert das seine erbärmliche Unfähigkeit. Weil er kein richtiges Englisch spricht und weil seine selbst gebastelten Waffen versagen, vor allem aber, weil er nur zwei Menschen getötet hat, darunter keine Juden, wird er von den anderen Annans verspottet, genau wie seine Opfer. Auf 4chan/Paul überbieten sich User in Beleidigungen von Jana L. »Danke für deinen Tod, Kuh« ist noch einer der harmloseren Beiträge. »Verkackt. Was willst du erwarten von einem Need?« beschimpft der Täter sich selbst. Need ist ein Akronym für Not in Education, Employment or Training. Ein arbeitsloser Nichtsnutz. Der Mörder ist zudem vermutlich ein Einzel, ein unfreiwillig zölibatär lebender Mann ohne Chance auf eine Frau. Die forensische Psychiaterin Nahla Saime ist eine der renommiertesten Expertinnen, die schon hunderte von Gewaltverbrechern begutachtet hat. Für den Stern hat sie sich das Tatvideo angeschaut. Zitat: »Man merkt an seinen Äußerungen, dass er sich eine Weltsicht aus diversen Anti-Haltungen zusammengebastelt hat, wie sie für solche Täter typisch sind. Es geht gegen Juden, Muslime, Frauen, Feminismus etc. Alles wird miteinander verknüpft. Er projiziert das eigene Versagen auf die Gesellschaft, auf Sündenböcke, vor allem auf Menschen jüdischen Glaubens. Das Internet ist voll von solchen Foren.« Ende des Zitats. Der Mann, der loszog, um so viele Juden zu töten wie möglich, lebte mit 27 Jahren bei seiner Mutter. Im Video beschimpft er sich fortwährend als Loser, ein Verlierertyp mit hoher Stimme. Nachbarn erzählen, dass er bei Begegnungen im Flur immer an der Wand entlang geschlichen sei und auf den Boden geschaut habe. Das Muttersöhnchen als Terrorist. Es klingt wie ein Klischee, aber der entspricht fast zu 100% dem typischen Einzeltäter, sagt Britta Bannenberg, Professorin für Kriminologie an der Universität Gießen. Seit 2002, als ein Amokläufer an einer Schule in Erfurt 16 Menschen erschoss, ist diese Sorte von Verbrechern Bannenbergs Lebensthema. Einzeltäter sind grundsätzlich gestört, sagt die Kriminologin. Es sind Verlierer in allen Lebensbereichen. Obwohl sie nicht dumm sind, bringen sie nichts zu Ende. Keine Ausbildung, keinen Job. Mit Frauen können sie keine Beziehung aufbauen. Alles Schlampen außer Mutti. Dieser Tätertyp trampelt nicht mit Gleichgesinnten in Springerstiefeln durch die Stadt, um Flüchtlinge zu klatschen. Der Einzeltäter ist kein Kamerad. »Die merken, dass sie nicht mithalten können«, sagt Bannenberg. »Weil sie im analogen Leben nicht dazugehören, verbringen sie die meiste Zeit in ihrer virtuellen Welt. Dort finden sie zum ersten Mal in ihrem Leben Gleichgestörte, mit denen sie sich austauschen können. Das haben inzwischen sogar die deutschen Behörden erkannt.« Es ist eine virtuelle Gemeinschaft entstanden, die bei den Teilnehmern den Eindruck erwecken möchte, Teil eines großen Ganzen zu sein, sagt Generalbundesanwalt Peter Frank der Zeit. Genau wie Nahla Saime hält Britta Bannenberg die Einzeltäter für Menschen, die im Kern nicht politisch motiviert sind. Die werden vor allem angetrieben von ihrem Hass, sagt Bannenberg. Die Foren geben diesem Hass eine Richtung. Sie machen aus Amokläufern Terroristen. Wenn ich ein muslimischer Verlierer bin, dann bieten mir die Internetforen des IS einen perfekten Schuldigen für mein Versagen, die Ungläubigen. Wenn ich ein weißer Rundumversager bin, dann bieten mir die rechtsextremistischen Foren Zuwanderer, Muslime, Frauen und vor allem Juden als Hassobjekte an. Die Hasskammern wirken wie ein Magnet auf Stahlstifte. Sie richten tausende orientierungslose Loser in eine Richtung aus. So wird aus Einzeltätern eine Armee von Einzeltätern. So wird aus einem einsamen Muttersöhnchen ein Terrornetzwerk. Ob die Ego-Shooter tatsächlich eine politische Überzeugung antreibt oder nur krankhafte Wut, ist am Ende unerheblich. Die Taten der Einzeltäter verfolgen ein gemeinsames Ziel. Darum ist ihr Terror in seiner Wirkung hochpolitisch. Die einsamen Stubenhocker sind längst Teil der rassistischen, antisemitischen Bewegung. Dass Politik und Gesellschaft diesen Zusammenschluss so lange nicht erkannt haben, darüber machen Rechtsextremisten sich bereits lustig. Beim Odin-Versand, dem Online-Händler für Neonazis, ist ein T-Shirt im Angebot mit der Aufschrift »Politisch motivierter Einzeltäter«. Der Extremismusforscher Florian Hartleb nennt diese Sorte von Tätern »einsame Wölfe«. Bei den Sicherheitsbehörden hat man diesen virtuell vernetzten rechten Einzeltätertypus noch nicht richtig erkannt, warnt Hartleb. Bundesanwalt Frank stimmt ihm zu. Der einsame Wolf ist ein Albtraum. Vor der Tat fallen die Soldaten der Einzeltäterarmee den Behörden nicht auf. Die sind ängstlich, darum meist nicht gewalttätig und nicht vorbestraft, sagt Britta Bannenberg. Der anonyme Terror aus dem Netz ist eine neue, große Gefahr für die offene Gesellschaft. Das macht Angst. Doch Terror ist kein Schicksal, dem Gesellschaften wehrlos ausgeliefert sind. In den 1970er und 1980er Jahren ermordeten Terroristen in Westeuropa durchschnittlich 252 Menschen pro Jahr. In den vergangenen 10 Jahren waren es im Schnitt 42. Das sind 42 zu viel. Doch die Europäer haben einen Rückgang um fast 85% erreicht. Flughäfen wurden besser gesichert. Polizei und Verfassungsschutz haben ihre Methoden verbessert. Auch der rechtsextremistische Terror kann entscheidend zurückgedrängt werden. Doch dazu ist eine gewaltige Kraftanstrengung notwendig. Unvergleichlich viel größer als die beim Kampf gegen Al-Qaida oder den IS. Die Kriminologin Bannenberg hat eine Methode entwickelt, mit der sie potenzielle Einzeltäter aufspürt. Bei ihrem Beratungsnetzwerk Amokprävention können sich Menschen melden, die das Verhalten eines Mitmenschen beunruhigt. Bannenberg und ihr Team kümmern sich darum. Die Polizei in aller Regel nicht. Hätte jemand vor der Tat seine Besorgnis über das Verhalten des Mörders von Halle auf einer Wache zu Protokoll gegeben, die Beamten hätten den Hinweis wahrscheinlich abgeheftet, bestenfalls. Schließlich hatte sich der Täter vor dem 9. Oktober 2019 nichts zu Schulden kommen lassen. Bannenberg und ihr Team erkennen schnell, ob Gefahr droht. In den vergangenen Jahren haben sie rund 200 Fälle bearbeitet, bei denen Menschen sich an das Netzwerk gewandt haben. Bei 20% handelte es sich um Fehlalarm, bei 80% nicht. Mich kennt man. Wenn ich die entsprechenden Beamten bitte, sich jemanden mal genauer anzuschauen, dann passiert das meistens auch, berichtet die Kriminologin. Bei einem Hausbesuch finden die Polizisten dann immer wieder Waffen unter dem Bett. Einige angehende Einzeltäter mussten nach der Entdeckung in psychiatrische Einrichtungen eingewiesen werden. Ich bin überzeugt, dass wir schon einige schlimme Gewalttaten verhindert haben, sagt Bannenberg. Sie wünscht sich, dass es in jedem Landeskriminalamt eine solche Stelle gibt, an die Bürger sich wenden können. Die Armee der Einzeltäter ist eine neue Bedrohung aus der Welt des Rechtsextremismus. Doch die altbekannten Gruppentäter gibt es weiterhin. Und auch sie werden radikaler, brutaler, professioneller, insgesamt also gefährlicher. Der Verfassungsschutz schätzt das Potenzial rechtsextremistischer Personen auf 24.100. Die Hälfte gilt als gewaltorientiert. Fast 1.100 Gewalttaten mit rechtsextremistischem Hintergrund hat das BKA 2018 gezählt. Besonders auffällig ist der Anstieg antisemitischer Gewalttaten, plus 71%. In der öffentlichen Debatte scheint es mitunter, als wären vor allem Zuwanderer aus muslimischen Staaten für den dramatischen Anstieg verantwortlich. Tatsächlich gehen laut BKA jedoch 90% der antisemitischen Kriminalität auf das Konto von Rechtsextremisten. Inzwischen hat der Generalbundesanwalt gleich mehrere Verfahren gegen rechte Kameradschaften an sich gezogen, alle wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung. Die Terroristen waren Busfahrer, Lagerarbeiter, Paketboten oder Altenpfleger. Sie waren keine Außenseiter, sondern die Mitte der Gesellschaft. Es ist ja nichts Neues, dass die meisten terroristischen Attentäter durch die sozialen Strukturen, die sie umgeben, gefördert werden, sagt Terrorismusexperte Peter Neumann. Wenn Terroristen morden, fühlen sie sich meist als Vollstrecker des Volkswillens. Damit liegen sie vollkommen daneben. Doch sie spüren, dass sich in der Gesellschaft etwas verändert, wie Seismographen, die auf tektonische Verschiebungen anschlagen. Eine erste Erschütterung verursachte 2010 die Veröffentlichung des Buches »Deutschland schafft sich ab« von Thilo Sarrazin. Darin wird behauptet, die Zuwanderung aus islamischen Ländern werde langfristig eine muslimische Dominanz in Deutschland bewirken. Seriöse Migrationsforscher haben Sarrazins Thesen vehement widersprochen, dennoch wurden sie das Mantra aller Rechtsextremisten. Es ist der Ursprung der Umvolkungstheorie. Die ist zwar falsch, aber das wird man doch noch sagen dürfen. Es ist erklärtes Ziel aller Rechtsextremisten, von rechten Kameradschaften bis zu den Kameraden in der AfD, den Bereich des Sagbaren immer weiter auszudehnen. Das hat die Gesellschaft sprachlich nach rechts verrückt. Selbst Spitzenpolitiker benutzen Wortschöpfungen wie Asyltourismus, Markus Söder, CSU, Anti-Abschiebeindustrie, Alexander Dobrindt, CSU, oder Kopftuchmädchen und Messermänner, Alice Weidel, AfD. Wenn Alexander Gauland den Nationalismus einen Vogelschiss nennt oder Björn Höcke eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad fordert, bringt das den durchschnittlichen AfD-Wähler nicht gleich dazu, ein Flüchtlingsheim anzugreifen. Und doch bewirken Worte Taten. Extremismusforscher erklären das so: Man unterteile die Gesellschaft in 10 Gruppen. Wenn die in der Mitte einen Schritt nach rechts rücken, muss die Gruppe daneben Platz machen und auch um 1 nach rechts und so weiter. Die ganz außen, die mit ihren Ansichten und ihrem Verhalten gerade noch akzeptiert werden konnten, die fallen aus dem Raster. Wenn im Bundestag schon so gesprochen wird, wie früher nur auf Kameradschaftstreffen nach dem 5. Bier, was bleibt denen am rechten Rand dann noch zu sagen? Sprachlich können sie nicht mehr zulegen. Mehr Hass, mehr Beleidigung, mehr Drohung geht nicht. Diese Gruppe ist inzwischen sehr aktionsorientiert. Die wollen etwas tun, sagt Gewaltforscher Andreas Zick von der Uni Bielefeld. Nach den Worten kommen die Taten. Aus »Das wird man doch noch sagen dürfen« wird »Das wird man doch noch machen dürfen«. Auch bei den Taten fängt man erstmal klein an. Die Terroristen der sächsischen Gruppe Freital starteten nicht mit Bombenanschlägen. Zuerst gingen sie im Bus auf Streife. Dann kampierten sie vor dem Asylbewerberheim. Dann zertrümmerten sie mit Baseballschlägern das Auto, in dem der Sohn des sächsischen SPD-Vorsitzenden Martin Dulich saß. Erst dann warfen sie Bomben. Gleichzeitig beschimpften, beleidigten und bedrohten sie Politiker der Linken und der Grünen auf Facebook. Ihr Profil entwickelte sich zu einem der meistgeklickten in der gesamten sächsischen Schweiz, zum digitalen Hasskeller der Region. Nicht nur die rechten Einzeltäter sind in Internetforen aktiv. Auch die Gruppentäter nutzten die Plattformen für ihr mentales Training. Mitunter besuchen sie dieselben Foren und treffen dort den Annen aus der Nachbarschaft. Sie spielen dieselben Ballerspiele, geilen sich an denselben Mordvideos auf. Sie versuchen, sich gegenseitig zu überbieten in ihrem Judenhass. Die Stimmung im braunen Netz verschärft sich. Das spürt man nicht nur, das kann man nachweisen. Im Auftrag des Internetmagazins Vice wurden 1 Million Beiträge des Forums Politically Incorrect auf 4chan untersucht. Dabei stellte sich heraus, zwischen 2015 und 2019 stieg die Zahl der Posts, die sich gegen Einwanderer, Schwule, Frauen und Juden richten, um 40%. Gewaltverherrlichungen nahmen um 25% zu. Der digitale Mob stürzt sich mit Genuss auf Greta Thunberg oder die grünen Politikerinnen Claudia Roth und Renate Künast. In den USA hat Donald Trump die Online-Meute auf die Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez gehetzt. Frauen sind die Lieblingsopfer der Muttersöhnchen. Praktisch jede Frau, die in der Öffentlichkeit steht, wird im Netz mit Schmutz beworfen. Ich schätze, dass gut 2/3 der Opfer weiblich sind, sagt Annalena von Hodenberg, Geschäftsführerin des Vereins HateAid, der Opfern von Hassangriffen im Netz hilft, die Täter zu ermitteln und zu verklagen. Ein mühsames Unterfangen, wie sich zeigte, als Renate Künast von Facebook die Daten jener User bekommen wollte, die sie unter anderem als Drecksfotze beschimpft hatten. Facebook lehnte ab. Wie immer. Und das Gericht wollte das Unternehmen nicht zur Herausgabe der Daten zwingen, weil es keine Beleidigung erkennen konnte. Zur Bekämpfung des Terrors im Netz gilt seit 2017 das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das Gesetz ist nicht so schlecht, sagt Annalena von Hodenberg. Aber es wird in der Realität nicht durchgesetzt. Wenn eine Frau im Netz von einem Stalker bedroht wird, bekommt sie bei der Polizei zur Antwort: Rufen Sie uns an, wenn er vor der Tür steht. HateAid hat eine beunruhigende Beobachtung gemacht. Neben den persönlichen Beleidigungen und Bedrohungen nehmen vor allem die organisierten Hasskampagnen dramatisch zu. Die massiven Angriffe kommen fast immer von rechts. Antisemitisch, schwulenfeindlich, rassistisch und natürlich frauenfeindlich. Das ist organisiert und abgesprochen. Soziale Netzwerke und erst recht die Underground-Foren tun alles, um ihre Hasskundschaft vor der staatlichen Rechtsprechung zu beschützen. Niemand in Deutschland hat eine realistische Chance, von Facebook die Daten seiner Peiniger zu erhalten, um sie vor ordentlichen Gerichten zu verklagen. Auch nicht Ex-Ministerin Renate Künast. In Deutschland ist es unrealistisch. In den USA unmöglich. Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist in der amerikanischen Verfassung erheblich höher angesiedelt als der Schutz vor Beleidigung und Hass. Noch 2017 hat der Supreme Court explizit bekräftigt, auch Hate Speech wird durch das First Amendment, den ersten Verfassungszusatz, geschützt und wird nicht strafrechtlich verfolgt. Natürlich steht es den Plattformbetreibern frei, Aufrufe zu Gewalt, Hasstiraden, Beleidigungen oder Live-Videos von Terrorattacken wie in Halle durch ihre Algorithmen zu löschen oder zu unterbinden. Gute Idee. Doch sie stört ihr Geschäftsmodell, mit möglichst vielen Nutzern möglichst viel Geld zu verdienen. Als Angela Merkel 1991 in Hoyerswerda erstmals schockiert war vom Ausmaß der rechten Gewalt, ging die Bedrohung von grüllenden Glatzen in Springerstiefeln aus, einer leicht erkennbaren gesellschaftlichen Randgruppe. Daraus ist eine weltweite Bewegung geworden, perfekt vernetzt, ausgerüstet mit neuester Technik, angefeuert vom mächtigsten Mann der Welt und von Volksvertretern in allen deutschen Parlamenten. Vor gut einem Jahr marschierten in Chemnitz zum ersten Mal die AfD, Pegida und rechte Kameradschaften in Springerstiefeln gemeinsam auf. Es war die Gründung der rechtsextremistischen Einheitsfront. In der analogen Welt sind seitdem alle Kräfte vereint. Der Anschlag von Halle zeigt, dass sich in der digitalen Welt die Armee der Einzeltäter längst angeschlossen hat. Sie alle marschieren in dieselbe Richtung, nach rechts. Und sie alle haben eines gemein: Hass. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber: Gruner und Jahr GmbH, 20444 Hamburg. Kontaktdaten: Redaktion, Telefon 040 3703 7242. E-Mail: blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsche Zentralbücherei für Blinde, DZB, Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen, Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. E-Mail: abo@dzb.de. Internet: www.dzb.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern/Zeitbrei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB 2019. Wir werden unterstützt von Freunde der DZB e.V. Spendenkonto: Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 8605 5592 1100 8300 0. Big WELADE 8 als Ziffer geschrieben LXXX.